Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Thomas Veltin.
Das Thema Gottes Möglichkeiten, die Rettung des kleinen Mose. Ich lese uns den Predigttext. Es steht im zweiten Buch Mose, Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Ein Mann vom Stamm Levi heiratete eine Frau aus demselben Stamm. Sie wurde schwanger und bekam einen Sohn. Als sie sah, wie schön der Junge war, hielt sie ihn 3 Monate lang versteckt. Doch schließlich konnte sie ihn nicht mehr verbergen. Sie nahm einen Korb aus Schilfrohr und dichtete ihn mit Erdharz und Pech ab. Dann legte sie das Kind hinein und setzte es im Schilf am Nilufer aus. Die Schwester des Jungen blieb in einiger Entfernung stehen, um zu beobachten, was mit ihm geschehen würde. Irgendwann kam die Tochter des Pharao zum Baden an den Fluss. Ihre Dienerinnen gingen am Ufer auf und ab. Plötzlich entdeckte die Tochter des Pharao den Korb im Schilf. Sie schickte eine Dienerin hin und ließ ihn holen. Als sie den Korb öffnete, sah sie den weinenden Jungen darin liegen. Sie bekam Mitleid und sagte, das ist bestimmt eins von den hebräischen Kindern. Da ging die Schwester des Jungen zu ihr und erzählte, ich kenne eine hebräische Frau, die gerade stillt, soll ich sie rufen? Dann kann sie das Kind für dich stillen. Ja, ruf sie her, antwortete die Tochter des Pharao. Und so lief das Mädchen los und holte seine Mutter. Die Tochter des Pharao forderte die Frau auf, nimm dieses Kind mit und still es für mich, ich werde dich dafür bezahlen. Dann nahm die Frau ihren Sohn wieder zu sich und stillte ihn. Als das Kind größer wurde, brachte sie es zur Tochter des Pharaos, die es als ihren eigenen Sohn annahm. Ich habe ihn aus dem Wasser geholt, sagte sie, und darum nannte sie ihn Mose. Ja, wir haben eine wunderschöne Geschichte gehört, bezaubernd. Ein kleiner Junge, quasi dem Tod geweiht, wird er ausgesetzt im Schilf. Da ist eine Mutter mit einem waghalsigen Plan, glaubt ihr kleines Kind irgendwie retten zu können. Da ist ein breiter Fluss, eine badende Prinzessin mit ihrer Entourage, Dienerinnen, wahrscheinlich Soldaten, Wachpersonal, ein weinender Junge, eine Prinzessin mit Mitleid, ja, und dann die wunderbare Rettung. Mose geht an den Hof des Pharaos, wahrscheinlich nach Theben, und wird quasi ein Prinz. Eine wunderbare Geschichte. Jeder, der die Geschichte zum ersten Mal gehört hat, oft im Kindergottesdienst, in der Sonntagsschule, von den Eltern, in der Grundschule, der wird sie nicht vergessen haben. Sie läuft vor uns ab wie ein Film. Es ist eine wunderschöne Geschichte. Aber so sehr die Geschichte unser Herz rührt, sie steht nicht aus solchen Gründen in der Bibel, sondern sie steht in der Bibel, weil es hier um Mose geht. Es geht um einen Mann Gottes, ein Werkzeug Gottes, aber einen normalen Menschen. Ein Mann, der sich mit dem Pharao angelegt hat, mit dem Gottkönig, mit dem König Ägyptens. Ein Mann, der sein Volk aus der Sklavenschaft geführt hat, der es nach Kanaan gebracht hat, der 40 Jahre lang durch die Wüste das Volk führte, der die 10 Gebote empfing. Ein wirklich beeindruckendes Werkzeug in der Hand Gottes, sehr bedeutsam für die Geschichte Israels und für die Heilsgeschichte. Und darum sollten wir wissen, wie es bei ihm alles anfing. Nun gibt es Theologen, die würden uns erklären, naja, also diese Geschichte ist schon etwas märchenhaft und das ein oder andere ist vielleicht nicht so der Wirklichkeit entsprechend, vielleicht mehr eine Legende. Und einer der Theologen in Deutschland, der einen Bibeltext richtig schön zerpflücken konnte, dass eigentlich nicht mehr viel übrig blieb, der hat hier in der Nähe gelehrt, in Marburg. Das war Rudolf Bultmann. Für jeden frommen Christen, für jeden Evangelikalen oder wie immer man sich nennt, ist das schon eine gewisse nervliche Belastung, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich musste das im Rahmen meiner Ausbildung tun. Ich bin von Beruf Lehrer, Religionslehrer. Und ich war froh, dass ich das überstanden habe. Und nun passierte Folgendes. Der Name meiner Schule ist die Hermannschaftsschule. Hermannschaft. Und wir wollten irgendwann mal den Kindern, den Jugendlichen erklären, wer war dieser Hermannschaft. Und ich habe das Glück gehabt, herauszufinden, dass ein Großneffe, ich glaube, es war ein Großneffe von ihm, in Homberg lebt, ein Nachbar von Ströhlers, Georg Friedrich Reim, Leiter des hiesigen Gymnasiums, der war mit diesem Hermann Schaft verwandt. Übrigens auch der Vater von dem Schlagersänger Matthias Reim. Und dann habe ich diesen Herrn Reim angerufen und habe ihn gefragt, können Sie vielleicht mal in die Schule kommen? Können Sie mal den Schülerinnen und Schülern erklären, wer war dieser Hermann Schaft? Ein Vorbild vielleicht? So, dann kam der Mann, Herr Reim kam zu uns und hat also seinen Vortrag gehalten, Fragen beantwortet. Und dann habe ich ihn als guter Gastgeber zu seinem Wagen geführt. Das war ein schönes Stück zu laufen. Und auf dem Weg dorthin sagte er mir, er habe in Marburg Theologie studiert. Und da habe ich gesagt, weil ich auch ein bisschen interessiert bin, dann werden Sie vielleicht diesen Theologen kennengelernt haben, Rudolf Bultmann. Und dann sagte dieser Mann, ja, den habe ich kennengelernt. Und ich habe so angedeutet, dass ich meine Mühe mit diesem Mann habe. Und dann sagte er zu mir, durch Rudolf Bultmann bin ich zum Glauben gekommen. Und dann bin ich stehen geblieben. Und dann habe ich gesagt, dieser Mann, der Bibeltext zerpflückt, der hat Sie dem Glauben nahegebracht? Ja, sagt er. Und dann fing er an zu erzählen und hat mir ein wunderbares Beispiel gegeben, was hier auch seinen Platz findet. Er sagte zu mir, wissen Sie, dieser Professor hat mir eine Geschichte erzählt, die ihr alle kennt. Ihr kennt die Geschichte von diesem besessenen Mann am See Genezareth, Gadara, der sich selber malträtiert hat, in einer Grabhöhle hauste, der vor sich selbst geschützt werden musste, der sich verletzte, der nackelig rumlief, ganz furchtbar. Und Jesus trifft auf diesen Mann, spricht ihn an, befreit ihn von diesen bösen Mächten. Die bösen Mächte weichen in eine Schweineherde. Die Schweineherde stürzen einen Abhang runter. Und dann hat der Bultmann dem Herrn Reim also erklärt, passen Sie auf, das ist nicht glaubwürdig. Dieser Punkt ist nicht zu beweisen. Das ist zu relativieren. Aber der Kern der Geschichte ist doch der, wenn Gott spricht, muss das Böse weichen. Wenn Jesus kommt, dann wird die Macht von dem gebrochen, was uns kaputt machen will. Dann strahlt mich der alte Herr Reim an und sagt, und das ist doch eine gute Botschaft. Das war nur ein ganz kleiner Exkurs am Anfang. Wir streichen aus unserer Geschichte heute Morgen nichts weg. Wir nehmen die ganze Geschichte. Sie wird uns ermutigen, sie wird uns trösten und sie wird Fragen ansprechen, die viele von uns nicht immer, aber zeitweise beschäftigen. Ich möchte drei Punkte rausgreifen und ich beziehe mich darauf auf eine Bibelarbeit von Wolfram Kopfermann, der das vor vielen Jahrzehnten mal gemacht hat. Es sind drei Punkte. Der erste Punkt ist, Gott hat einen Plan für unser Leben. Der zweite Punkt, Gott ist in der Lage und willens, seinen Plan umzusetzen und dazu benutzt er auch Wunder. Und der dritte Punkt, Gott lässt dich nicht allein mit deinen Aufgaben. Er rüstet dich aus, er bereitet dich vor. Ein erster Gedanke. Gott hat einen Plan für unser Leben. Einer überlebt unter vielen. Warum hat diese Mutter ihr Kind ausgesetzt? Viele von euch werden die Geschichte kennen. Die Israeliten waren als Gäste zunächst in Ägypten. Sie wurden irgendwann zahlenmäßig sehr groß. Sie wurden versklavt, sie mussten Sklavendienste tun. Und der Pharao fühlte sich letztlich bedroht durch diese fast 2 Millionen Hebräer in seinem Land. Deswegen erließ er ein Dekret. Er sagte, alle neugeborenen israelitischen, hebräischen Jungen müssen getötet werden. Und das wurde durchgesetzt. Die Familie des neugeborenen Mose wollte ihn retten und es gelang ihnen, auf geheimnisvolle Weise. Einmal, weil es ihnen gelang, diesen Jungen zu verstecken im Schilf, aber dann auch, weil eine höhere Macht eingriff. Der älter werdende Mose, so stelle ich mir das vor, der wird sich manchmal gefragt haben, warum bin ich übrig geblieben? Warum bin ich der einzig Überlebende von diesem Massenmord? Aus meiner Generation ist keiner da. Aus meiner männlichen Generation, dieser männlichen Generation hat keiner überlebt. Ich bin der Einzige, der das überlebt hat. Warum bin ich auf der Erde? Ich weiß nicht, ob diese Frage euch schon mal getroffen hat, aber ich habe verschiedene Situationen vor Augen, wo Menschen mit dieser Frage sehr hart konfrontiert wurden. Ein Freund von mir, der war mit einem Arbeitskollegen auf Montage, die fahren zu zweit Auto und geraten ins Aquaplaning in einen Unfall. Mein Freund fährt, der Beifahrer sitzt daneben, er kommt um, mein Freund überlebt. Und er steht mit der Frage da, ich habe überlebt, warum ist der andere tot, warum habe ich überlebt? Mein Vater und mein Schwiegervater waren beide im Krieg, haben den Krieg beide überlebt. Schwer verletzt, waren zeitlebens schwer behindert, aber sie haben überlebt. Ihre Kameraden aus den Kompanien oder aus den Schulklassen waren so gut wie alle tot. Da hat kaum einer überlebt. Denken wir an ältere Leute. Wir hatten Besuch von meiner Schwiegermutter. Die wird jetzt 97. Und die sagt zu mir, Thomas, ich habe keine Freunde. Sind alle tot. Es ist keiner mehr da. Gibt keinen von früher, mit dem ich reden kann. Ich bin ganz alleine. Und sie war Lehrerin und sagt, selbst meine Schülerinnen, mit denen ich immer noch Kontakt hatte, sterben alle weg. Ich bin ganz alleine. Eigentlich will ich gar nicht leben. Warum bin ich auf der Erde? Nächste Woche habe ich eine Einladung in eine Gemeinde zu einem Predigtdienst und die Gemeinde kenne ich überhaupt gar nicht. Und dann fragt man natürlich nach, habt ihr Wünsche, wie sind die Bedingungen bei euch, wer kommt denn da überhaupt hin, kommen da Jugendliche rein? Dann hat die Frau zu mir gesagt, wir haben keine Jugendlichen. Da sitzt dann vielleicht einer oder zwei. Und was macht der? Der fragt sich, warum bin ich hier? Ganz alleine, nur alte Leute. Ja, die Frage, warum bin ich noch da, warum bin ich auf der Erde, ereilt einen früher oder später. Und auch der Mose hat darauf keine Antwort gehabt zunächst. Warum hat er überlebt, warum ist er geblieben? Und es ist auch nicht zielführend oder es ist verwirrend, immer zu fragen, warum ist dies und jenes passiert, warum musste das so und so kommen? Die Antwort, die uns die Geschichte hier liefert, dies allerdings geht in eine andere Richtung. Die Antwort lautet nämlich, du bist hier, weil Gott einen Plan für dich hat. Du bist hier, weil Gott mit dir eine Absicht hat. Du bist hier, weil du ein Gedanke Gottes bist. So wie du bist, hat Gott sich dich ausgedacht und hat einen Plan für dein Leben. Dieser Plan ist vielleicht schwer zu verstehen oder nicht in Gänze zu erkennen. Vielleicht fühlt man sich auch nicht dafür ausgerüstet oder begabt. Vielleicht fühlt man sich auch zu schlecht, zu sündig, zu jung, zu klein. Ich weiß es nicht. Man fühlt sich überfordert vielleicht. Und trotzdem bleibt es dabei. Gott hat dich auf diese Erde gestellt und er hat dafür gesorgt, dass du lebst, dass du überlebst. Und deswegen wird er auch dafür sorgen, dass du dich in diesen Plan hineinfindest und deinen Platz hast. Es gibt so eine Tendenz in uns, die uns da gerne kleinredet und uns irgendwo eigentlich nicht in diese Rolle reinfinden lässt. Und dagegen sagt Gott etwas anderes. Er macht uns Mut. Und gerade diese Geschichte des Mose, das wird sich nachher noch zeigen, zeigt uns, Gott setzt seinen Plan um. Es gibt ein schönes Wort von John Henry Newman. Der hat gesagt, ich bin an meinem Platz so notwendig wie ein Erzengel an seinem. Jeder von euch hat einen Platz und an dem Platz ist er notwendig, egal ob er das glaubt oder nicht glaubt, ob er das gut ausfüllt oder nicht ausfüllt, aber dort an dem Platz ist er notwendig. Und John Henry Newman sagt dann in einem kleinen Text, ich bin berufen, etwas zu tun oder zu sein, wofür kein anderer berufen ist. Ich habe einen Platz in Gottes Plan, auf Gottes Erde, den kein anderer hat. Ob ich reich bin oder arm, ob ich geachtet bin bei Menschen oder verachtet, Gott kennt mich und ruft mich bei meinem Namen. Ein zweiter Punkt. Gott ist in der Lage und willens, seinen Plan umzusetzen und dazu benutzt er auch Wunder. Was stellt Gott nicht alles an, um den Mose zu retten, den kleinen Mose? Eine Mutter hat eine Idee, waghalsig, kreativ, auf jeden Fall nicht ungefährlich. Sie nimmt ein Körbchen, präpariert das, will das Kind aussetzen, trennt sich von ihrem Kind, kaum vorstellbar. Eine Schwester beobachtet die Situation, schaut sich das Körbchen an, neugierig, fürsorglich, traurig. Eine Prinzessin kommt, deren Herz angerührt wird und die nicht sagt, her mit euch Soldaten, hier ist noch ein Hebräerkind, es muss sterben. Nein, sie erwärmt sich für dieses Kind. Und die Schwester kann die Prinzessin sogar ansprechen und hat auch genau die richtige Frage schon parat. Du brauchst doch sicher so eine Amme, ich kann dir helfen, ich besorge dir, ich kann einen Kontakt herstellen. Und dann kann die Schwester die eigene Mutter holen und Mutter und Kind wieder zusammenbringen. So ist die Mutter beim Kind und die Mutter kriegt sogar noch Geld dafür. Ist das nicht wunderbar? Man kann das natürlich alles abhaken und sagen, frommes Märchen oder einmalig, war früher, kommt nicht vor, kommt zumindest in meiner Realität nicht vor, ist vielleicht etwas neben der Wirklichkeit. Aber wenn wir uns die Bibel als Ganzes anschauen, das ist ein Buch, das wurde geschrieben über viele Jahrhunderte, ein Buch mit 66 Büchern, ein Buch von 40 Leuten geschrieben, sehr schlaue Menschen, einfache Menschen, Gesetzestexte, Begegnungen wurden dokumentiert, Reden, Lieder. Und wenn man sich diese Bibel anschaut, dann erkennt man rote Fäden, die sich durch die ganzen 1000 Seiten ziehen. Und ein roter Faden ist, dass Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, ein Gott ist, der eingreift in das Weltgeschehen, in das Geschehen der Menschen, die an ihn glauben, in alle möglichen Vorgänge. Ein Gott, der eingreift. Aufgeklärte Menschen, die werden Schwierigkeiten haben, diese Gedanken eines Wunders in ihr Denken hineinzulassen. Aber wenn wir Gott kein übernatürliches Handeln zutrauen, dann verkleinern wir einfach seine Möglichkeiten. Vielleicht sagen wir, Wunder, das mag schön und gut sein für uns, aber nicht. Vielleicht früher, vielleicht in Südamerika. Aber je näher es zu mir kommt, desto mehr Mühe hat man, ein Wunder zu erhoffen oder anzunehmen. Selbst wenn es Wunder passiert, wird es oft dann noch rationalisiert, gedanklich durchdrungen und man vergisst es irgendwann. Vor einigen Jahren fand bei uns ein Glaubenskurs statt, im Anschluss ein Pro-Christ. Ein Glaubenskurs, ein Alpha-Kurs, da wurde in, 10, 12 Abenden, wurden die Basics, die Grundlagen des christlichen Glaubens durchdekliniert. Wer ist Gott, wer ist Jesus, wer ist der Heilige Geist? Wer ist Gott Vater, was ist Sünde, diese Dinge halt. Und ein Kapitel, ein Abend, hatte zum Thema das wunderbare Handeln Gottes. Und dieses Thema moderierte meine Frau. Und das ist ein sehr intelligenter Mensch, die hat gesagt, ich muss den Leuten mit Fakten kommen. Ich kann nicht irgendwelche Dinge von früher erzählen, die nicht belegbar sind. Ich kann nicht irgendwas mir aus den Fingern saugen. Es muss für die Leute, die in den Glauben einsteigen, müssen es knallharte Fakten sein. Und dann hat sie sich hingesetzt und hat eine Liste angefertigt, wo in ihrem Umfeld, was sie persönlich bezeugen kann, wo in ihrem Umfeld Wunder passiert sind. Zum Beispiel Krankenheilung. Das hat sie alles dokumentiert und ich will damit nur sagen, wir sind keine Fantasten, wenn wir planmäßig mit den Wundern Gottes rechnen. Wir sind keine Fantasten. Und ich denke, in dieser Gemeinde wird es ähnlich sein wie in meiner Gemeinde. Wenn jemand ernsthaft krank ist und der Arzt kann nicht helfen, was machen Christen dann? Sie beten. Ihr habt ja auch einen Gemeindevorstand, den kann man dann anschreiben oder anrufen. Der kommt vielleicht zu dir nach Hause oder man geht hin, je nachdem, wie es einem geht. Man wird mit einem Öl gesalbt. Und die Ältesten, in dem Fall unser Gemeinderat, die beten dann für den. Ja, warum? Weil sie mit einem Wunder Gottes rechnen. Also, das gehört zu unserem Leben als gläubige Menschen fest dazu. Ein dritter Punkt. Gott lässt dich nicht allein mit deinen Aufgaben. Er rüstet dich aus. Er bereitet dich vor. Wir stellen uns Mose am Königshof in Theben als jungen Mann vor. Das war ein gut aussehender Mann, Liebling der Prinzessin. Wahrscheinlich so ein Status eines Prinzen, genoss das Leben am Hof, gutes Essen, gute Kultur, interessante Kultur. Er lernt die Sprache, bewegt sich in den höchsten Kreisen. Ägypten war damals eine richtige Hochkultur. Wisst ihr, was bei uns hier in Europa noch war? Jungsteinzeit. In der Zeit war Mose am Hof in Theben. Also, der müsste sich eigentlich sehr wohlgefühlt haben. Das war schon eine privilegierte Geschichte dort. Aber Mose fühlte sich nicht wohl. Mose fühlte sich nicht wohl, denn er war ein Hebräer. Er gehörte zu einem geknechteten Volk, das Sklavendienste tun musste, das unterdrückt wurde, das teilweise ermordet wurde. Er war Israelit. Das wusste er vom Verstand her, aber das wusste er auch im Herzen, das wusste er vom Gefühl her. Denn die ersten Jahre war er ja bei seiner Mutter gewesen. Und in der alten Übersetzung steht, er blieb so lange bei der Mutter, bis er entwöhnt wurde. Wisst ihr, was das bedeutet? Heute würde man wahrscheinlich sagen, Abgestellt, das Wort habe ich gesucht. Also das könnte im Altertum, könnten das schon 3 Jahre gewesen sein. 3 Jahre bei der Mutter, das heißt, der hatte schon auch diese Identität angenommen. Und dann bekam er ja auch mit, wie schlecht es seinem Volk ging. Er war am Hof und es sollte ihm gut gehen, aber er wusste, das ist nicht mein Platz. Aber er sah auch keinen Ausweg aus der Situation, wir auch. Er war in einem Dilemma und das war ein großer Zwiespalt in ihm. Es war ein Widerspruch in seinem Leben, ein Riss in ihm und das hatte er auch nicht im Griff. Das beherrschte er nicht. Das kann man zum Beispiel daran erkennen, er kam mal dazu, als ein hebräischer Mann von einem Ägypter geschlagen wurde. In der Bibel steht nicht, wie dramatisch das war, er wurde geschlagen. Und Mose fasst den Plan, diesen Ägypter zu ermorden und zu beseitigen. Ja, so stand dieser Mann unter Druck, so hatte er sich nicht im Griff. Dieses Aushalten können von einem Zwiespalt, dieses Aushalten können von einer Doppeldeutigkeit, von einem Leidensdruck, dieses Aushalten von Widerspruch, das nennt man heute Ambiguitätstoleranz. Ambiguitätstoleranz und es bedeutet die Toleranz, also das Ertragen können davon, dass man zum Beispiel in zwei Welten lebt, dass etwas nicht klar ist im Leben, dass etwas nicht schwarz oder weiß ist, das Aushalten können von einem Widerspruch, ein Widerspruch in mir selber. Der Widerspruch zwischen dem, was sein sollte und was tatsächlich ist. Der Widerspruch, in 2 Kulturen zu leben. Und die Ärzte sagen, das macht eine starke Persönlichkeit aus, wer das kann. Wer das aushalten kann, einen solchen Widerspruch aushalten kann, das sind starke Menschen. Das sind Menschen, deren Seele hat Widerstandskraft. Die sind gefeit. Die können was aushalten, die können was bewegen. Nun sagen die Fachleute allerdings auch, das wird dir nicht in die Wiege gelegt. Das steht nicht in deiner DNA. Das wird erworben. Das wird irgendwann gelernt oder auch nicht. Und der junge Mose konnte das nicht. Er konnte es nicht. Aber Gott hatte ihn ja in seiner Schule und er bereitete ihn auf das vor, auf die Aufgaben vor, die kommen sollten. Vielleicht hilft einem von euch der Gedanke, wenn du gerade so einen Zwiespalt erlebst in dir oder in dem Bereich, wo du lebst, wenn Dinge nicht vereinbar sind und du kommst damit nicht klar, aber hältst es aus, dann hat das einen Sinn und es wird dich stark machen. Es wird dich nicht zerbrechen. Mose hat erst später erkannt, warum er diese Schule durchlaufen musste. Warum er da am ägyptischen Hof leben sollte, warum Gott ihm das zumutet, das wird erst in der Rückschau klar. Mose wusste, wie man sich in den höchsten Kreisen bewegt. Er kannte die Sprache, die Geflogenheit. Er wusste, wie man mit Machthabern spricht, wie man ihnen gegenübertritt, wie man da umgeht. Er hatte eine schwere Sprache, sagt die Bibel, er hat ein Problem mit dem Reden, aber das hat ihn auch nicht zurückgeworfen. Er hielt das aus. Als er beim Pharao die Forderung vortrug, let my people go, lass mein Volk ziehen, da tat er das nicht als Bittsteller, der beschämt auf den Boden schaut, sondern selbstbewusst. Und Mose hält es auch aus, dass der Pharao da gar nicht drauf eingeht. Nicht beim ersten Mal, auch nicht beim zweiten Mal, auch nicht beim dritten Mal, auch nicht beim vierten Mal, auch nicht beim fünften Mal. Mose hält aus, dass er keinen Erfolg hat mit seinen Forderungen, bis zum Schluss der Pharao nachgeben muss. Und dieses Aushalten können, das hat Mose gelernt. Und er hält auch die 40 Jahre in der Wüste aus, er gibt nicht auf. Er hält auch aus, dass er auf den heiligen Berg hochgeht, kriegt oben die Steintafel mit den 10 Geboten und kommt runter und muss sehen, dass sein Volk sich einen neuen Gott gemacht hat aus Gold. Auch das hält er aus. Dieser Mann wusste, warum er überlebt hat, warum er lebt. Er lernte Gott kennen. Gott, der einen Plan hat, den Plan umsetzt und dabei alle Register zieht. Ein Gott, der ihn, Mose, nicht nur erwählt hat, sondern auch die nötige Befähigung gibt. Und das gilt auch für dich und für mich. Amen.